oftmals amüsant, erheiternd, auf jeden Fall unvergesslich. Vereinzeltes Kopfschütteln inbegriffen. Den Unterschied zwischen ausgeschlafen haben und ausgeschlafen sein muss ich nicht erklären. Wer jedoch mit 50 bis 100 oder mehr Individualisten unterwegs ist, dem sollten eine Art Pfiffigkeit, Motorwitz, Humor, bisweilen ein dickes Fell zu eigen sein. Ansonsten sind Lustlosigkeit und oder Frust vorprogrammiert, weil keineswegs alles, was gut geplant, schriftlich zugesagt sowie bereits bezahlt wurde, reibungslos abläuft. Deshalb ist eines ausgesprochen hilfreich, aufgeweckt zu sein, und das im doppelten Sinn. Ich habe jetzt schon zweimal von M gesprochen. Wer ist M? M ist die Abkürzung für mein Mitbewohner, ist der Anfangsbuchstabe seines Vornamens und ist auch gleichzeitig mein Mann. Die erste Geschichte, ja, bei der ersten geht's um Koffer. Koffer sind entweder beschädigt, gehen verloren, werden falsch mitgenommen oder, hier ist es Israel, eine weitere Koffergeschichte. Damit alles knitterfrei ausgepackt und angezogen werden kann, will richtiges Packen gelernt sein. Besondere Anforderungen an den Kofferpacker, die Kofferpackerin, stellte eine einwöchige Israel-Rundreise mit anschließenden 7-tägigen Badeurlaub am Roten Meer, speziell im Januar-Februar, wenn die Wetter- und Klimainformationen für dieses Gebiet nur aus Reiseführern oder Katalogen stammen. Sie ahnen es, die geplante Tour fand in der Vor-Internet-Zeit statt. Angekommen auf dem Zentralflughafen Lod in Tel Aviv, brachte uns der Bus zu einem Hotel in der alten kanaanitischen Kultstätte Beersheba im Negev. Das Angebot unserer israelischen Reiseleitung, den Koffer, der für den Badeurlaub in Eilat vorgesehen war, im Hotel zu lassen, nahmen alle gerne an. Noch sehr gut erinnere ich mich an die lebhafte Diskussion eines älteren Ehepaares. Der stattliche, an Jahren gereifte Herr ließ keinen Zweifel aufkommen, dass er gewohnt war, Entscheidungen zu treffen. Und missverständlich machte er seiner Gattin klar, die Hose, die ich anhabe, reicht für diese Rundreise. Vergebens versuchte ihn seine liebenswürdige, lebenskluge Frau von der Mitnahme einer zweiten Hose zu überzeugen. Es kam, wie es kommen musste. Nach 2/3 der Fahrt erreichten wir Tiberias am See Genezareth. Der beliebte Kurort mit seinen heißen, heilsamen Quellen empfing uns mit einem gewöhnungsbedürftigen Geruch. Durch die blubbernden, nach faulen Eiern riechenden Quellen führte ein mit schmalen Trittplatten ausgelegter Durchgang. Der Begriff Vorfreude ist allgemein bekannt. Hier jedoch ließ sich durch Mimik, Gestik und offen gezeigte Neugierde eine Vorschadenfreude ausmachen. So gut wie jeder Mitreisende, der ohne nennenswerten Fehltritt diesen klitschigen Weg gemeistert hatte, blieb ganz ungeniert in unmittelbarer Nähe stehen und blickte erwartungsvoll zur Querung. Ein allzu menschliches Gefühl signalisierte unmissverständlich, hier kann, ja muss noch was passieren, das ich keineswegs versäumen darf. Als einer der letzten betrat der Einhosenmann selbstbewusst die erste Trittplatte und rutschte bereits auf der dritten mit einer eleganten Drehung in die stinkende, flache Brühe. Ein in der Nähe stehender Herr half ihm, sich ein Grinsen kaum verkneifend, auf und heraus. In Afrika heißt es, es ist besser, mit dem Fuß auszugleiten als mit der Zunge. Die schmunzelnden, zum Teil schadenfreudigen Gesichter der Umstehenden muss ich nicht näher beschreiben. Dass es eine einzige Hose war, blieb während der einwöchigen Rundreise keinem verborgen. Da kein weiterer Herr diese Hosengröße trug, konnte ihm beim besten Willen nicht geholfen werden. So blieb dem Bedauernswerten nichts anderes übrig, als nur zur Hälfte begleitet, einige Zeit alleine im Bus auszuharren, während die von seiner Ehepartnerin ausgewaschene Hose am Bus befestigt zum Trocknen im Wind flatterte. Die übrige Gruppe verspeiste unterdessen genüsslich die Spezialität des Sees, den Petruskarpfen. Die wie ein Selbstvorwurf klingende Erkenntnis seiner gequält lächelnden Frau: Nach so vielen Ehejahren hätte ich es wissen müssen. Nur die Bemerkung, eine Hose reicht für dich, hätte bewirkt, dass er mit Sicherheit mehr Platz im Koffer für eine weitere beansprucht hätte. Hier gibt's natürlich auch, so nebenbei gesagt, gut zu wissen, ich habe mich jetzt auf der besondere Tipp konzentriert. Unbedingt sehenswert ist die ehemalige Zelotenfestung Masada. Die Ruinenstätte liegt auf einem Bergplateau circa 50 Kilometer südöstlich von Jerusalem am Westufer des Toten Meeres. 3 Jahre verteidigte die jüdisch-religiöse Gruppierung die Festung gegen die Römer. Masada hat immer noch eine ganz besondere Bedeutung für Israel, denn hier wird die Armee vereidigt. Zu guter Letzt, wer einen Kibbutz besucht, sollte sich ebenfalls auch einen Moschaf ansehen. In einem Moschaf gibt es ein privates Familienleben sowie einen eigenen Haushalt. Wir sind ja immer noch beim Koffer und ich bleibe auch bei dem Thema noch, nämlich Reisegepäck. Lass mich hier raus. Der Ausgangsort für eine Toskana-Rundreise war Montecatini Terme. Bei dieser Koffergeschichte jedoch waren alle Koffer vorhanden, allerdings gab es Hindernisse beim Ausräumen des Gepäcks aus dem Bus. Die Schwierigkeit begann im unteren Teil der Kurstadt. Auf dem Stadtplan wurde der Weg zum gebuchten Hotel gefunden. Er war übrigens der gleiche, den auch Else das Navi des Fahrers empfahl. Ein schwer verständliches Schild vor Ort sah das so nicht vor. Also wurde es entsprechend der landestypischen Sitte als Option verstanden. Die schmale Einbahnstraße, vor der wir plötzlich stoppen mussten, war mit Autos, was sonst, zugeparkt. Busfahrer verstehen ihren Job. Also beide Spiegel eingeklappt und das Fahrzeug behutsam in Millimeterarbeit ohne Schramme und Kratzer durchmanövriert. Angekommen am Hotel, ging es sogleich zur Rezeption, um nach der Anmeldung die Koffer auszuladen. Ein Taxifahrer bemerkte das und hatte nichts Besseres zu tun, als unverzüglich die Carabinieri zu rufen. Kaum stand eine der beiden Busklappen offen, war das Tadütata der Ordnungshüter zu hören. An der Bordsteinseite folgte dann eine unendlich lange Wortsalve des Gesetzesvertreters, die der Busfahrer natürlich nicht verstand. Der Hoteldirektor eilte herbei, um die Wogen zu kletten und übersetzte zeitraubend, also ziemlich umständlich. Hier die Kurzfassung. In die Innenstadt ist die Fahrt mit dem Bus nicht gestattet, was wir als Option verstanden hatten. Dieses große Fahrzeug muss auf einem bestimmten Parkplatz am Rande der Stadt geparkt werden. Und wie kommen die Gäste dann mit ihrem Gepäck zum Hotel? Erkundigte sich unser Fahrer. Eine große Anzahl Taxen steht gegen Gebühr zur Verfügung. Aha, daher wehte der Wind. Ein Sprichwort sagt, alle sagten, das geht nicht, da kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. Während eine heiße Diskussion entbrannte, wurden die Koffer von einem schlitzohrigen Mitreisenden zu der nicht einzusehenden Seite des Fahrzeugs durchgeschoben. Blitzschnell packten weitere Männer mit an, um sie anderen zur Weiterleitung in die Hand zu drücken. Nicht alle hatten gleich verstanden, was da ablief. Die Feststellung, das aber nicht mein Koffer, wurde mit einem kurzen »Egal, einfach reinbringen« beantwortet. Ein Kopfnicken, verbunden mit einem breiten Lächeln, signalisierte dem Fahrer, hat geklappt. Der Hotelier zahlte das Verwarnungsgeld und alle, bis auf den Taxifahrer, der auch noch unser breites Grinsen ertragen musste, waren zufrieden. Wunschgemäß fuhr der Bus anschließend zum vorgesehenen Abstellplatz. Währenddessen wurden wir zur Begrüßung mit Sekt, Fruchtbowle, Olivennüssen und einer Entschuldigung der Direktion ganz herzlich empfangen. Trotz dieser nicht gerade liebenswürdigen Aufnahme durch den Ordnungshüter gefiel uns die italienische Kurstadt sehr gut. Das Hotel Ambasciatori mit dem gewitzten Hotelier sowieso. Hier gibt's so nebenbei bemerkt: Das Quellwasser von Montecatini Terme muss von einer besonderen Heilkraft, also von durchschlagendem Erfolg sein. In unmittelbarer Nähe der sprudelnden Quellen gibt es auffallend viele stille Örtchen. Circa 200 Stück. Dies wird allerdings locker in Mönchengladbach vom vereinseigenen Stadion übertroffen. Laut Neon Unnützes Wissen befinden sich dort 752 Toiletten. Gut, das Stadion im Borussia-Park fasst mehr als 55.000 Zuschauer. Jetzt geht es um pfiffige Mitreisende. Was Leute alles im Gepäck mit sich führen. Selbst auf längeren Reisen, wo bei uns weiblichen Wesen die Kofferkapazität kaum ausreicht, findet offenbar mancher Mann ein Plätzchen, um auch in fremden Landen seinem Hobby zu frönen. Einer unserer Mitreisenden erzählte nach mehreren Hotelübernachtungen an der Bar ganz nebenbei von seinem Klempnerwerkzeug, das er ständig auf Reisen im Handgepäck mitführt. Dauernd sind in den Hotels die Duschanlagen verkalkt, der Wasserhahn tropft und der Ablauf ist verstopft. Das nervt mich. Deshalb überprüfe ich sie vor der ersten Benutzung und mache sie benutzerfreundlich. Dann freut sich auch der nächste Gast, teilte er stolz mit. Seine Rohrzange und einen Montageschlüssel brachte er, wie er glaubhaft versicherte, bei jedem Flug anstandslos im Handgepäck durch die Kontrolle. Mit einem Missgeschick gut umzugehen, ist nicht jedem gegeben. Einen, der das mit einer besonderen Lockerheit hinnahm, lernten wir auf einer Türkei-Rundreise kennen. Immer gut gelaunt, witzig, unterhaltsam und nie um eine Antwort verlegen. Den Typus von Mann, gemütliche Figur, alleinstehend, mittleren Alters. Einem, dem es mühelos gelingt, ihnen ein teures Hundehalsband mit Leine zu verkaufen, obwohl sie auf Tierhaare allergisch reagieren und schon deshalb gar keinen Hund besitzen. Also einem Überzeugungskünstler. Er war viel unterwegs und verkaufte Dübel aller Art, vom kleinsten bis zum übergroßen Brückendübel. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Anstrengend sind diese Prachtkerle gelegentlich schon, doch langweilig wird es nie mit ihnen. Eines Morgens erschien er und schäumte im wahrsten Sinne des Wortes. Was war passiert? Wie er unumwunden erzählte, war in seinem Koffer die großzügig dimensionierte Flasche Duschmittel ausgelaufen. Oh, warum gerade ich? Hätte ich sie doch in einen Plastikbeutel verpackt. Für solche Wehklagen verschwendete er keine Zeit. Praktisch veranlagt, wie er war, packte er die betroffene Oberkleidung in die Badewanne und versuchte, sie auszuspülen. Allerdings, je mehr frisches Wasser er hinzufügte, umso mehr schäumte es. Seine intelligente Lösung: Auf jedem Markt oder besser gesagt an fast jeder Hausecke wurden die verschiedensten Markentextilien für wenig Geld verhökert. Daher erwarb er beim ersten Busstopp einen kleinen Stapel T-Shirts und Socken mit dem grünen Krokodil. Am gleichen Abend und den folgenden Tagen erschien er strahlend und gut gelaunt mit jeweils frischen Oberteilen und in den unterschiedlichsten Farben, die er, bitte keinen Schreck bekommen, nach dem Tragen gleich entsorgte. Sie waren im Gegensatz zur Originalware mit heißer Nadel gewebt und zusammengenäht. Bereits beim ersten Trageversuch leierte das Bündchen aus, eine Naht machte sich selbstständig, ein weiteres Teil färbte sogar ab. Fazit: So einen angenehmen, unkomplizierten und gut gelaunten Gast wünscht sich jede Reiseleitung. Gut zu wissen. Markenartikel verschiedenster Firmen werden insbesondere in gewissen Urlaubsländern in großer Auswahl zu einem Spottpreis angeboten. Ob Sonnenbrillen, luxuriöse Parfums, Handtaschen, Koffer, T-Shirts, Uhren mit namhaften Firmenlabels versehen, alles findet seine Käufer. Der Zoll sieht den Erwerb und die Einfuhr sogenannter Nachahmprodukte, also gefälschter Markenartikel, auch Fakeware genannt, gar nicht gerne und macht damit kurzen Prozess. In größerer Anzahl eingeführt, werden sie mit Strafzoll belegt und beschlagnahmt.
Christine E. Hoffmann. Wir hören Ausschnitte aus Ausgeschlafen durch die Welt. Tipps, Erlebnisse und Erfahrungen einer Reiseleiterin.
Jetzt geht's weiter mit Arbeitsbeschaffung, Einreisen und weitere Zollgeschichten. Längere Auslandserfahrungen sammelten wir im Süden Portugals, unweit der Algarve. Es war naheliegend, nicht nur unsere neue Heimat besser kennenzulernen, sondern auch einige Nachbarländer zu bereisen, bisher unerfüllte Reiseträume wahr werden zu lassen. Erstens entfiel die aufwendige Anreise mit dem Pkw oder Flugzeug, es wurden also Zeit und Geld gespart. Und zweitens erweiterte sich unser Horizont in kürzester Zeit. Bereits im zweiten Jahr war das im Nordwesten Afrikas gelegene Königreich Marokko ein begehrtes Reiseziel. Der Plan, eine Rundfahrt mit dem eigenen Pkw durch den Maghreb-Staat. Das brachte uns heftiges Kopfschütteln unserer deutschen Landsleute ein. Circa 3000 Kilometer mit dem eigenen Fahrzeug alleine durch Marokko, das ist viel zu gefährlich, wurde uns mehrfach erklärt, was es keineswegs war, wie wir feststellten. Vom spanischen Algeciras brachte uns anschließend eine Fähre nach Ceuta, eine der beiden spanischen Exklaven im Nordwesten Afrikas. An der Grenze lernten wir eine unkonventionelle spanisch-marokkanische Zusammenarbeit, ja Arbeitsbeschaffungsmaßnahme kennen. Im Grenzbereich reihte sich Fahrzeug an Fahrzeug. »Na, das wird dauern«, murmelte M. »Aber nicht bei allen Reisenden, wie wir bald feststellten. Plötzlich reckte sich ein Kopf mit der dazugehörigen Hand durch die geöffnete Fensterscheibe mit der Aufforderung »Passport«. Diesem nicht gerade vertrauensvoll aussehenden, in Jeans gekleideten Ortsansässigen sollten wir so einfach unsere Pässe übergeben? Bestimmt nicht. Das kam nicht nur uns spanisch vor. Andere Reisende lehnten es ebenso ab, ihm die persönlichen Dokumente einfach so auszuhändigen. Auffällig war ein flottes Hin- und Herlaufen von verschiedenen Personen zwischen den PKWs und dem Grenzgebäude. Stutzig machte uns das plötzliche Ausscheren mancher Fahrzeuge vor und hinter uns, die ohne anzuhalten die Grenze passieren durften. Des Rätsels Lösung, etwas Trinkgeld im Pass, war der unkonventionelle Grenzöffner. Wer diese Hilfe nicht annehmen mochte, musste viel Zeit mitbringen. Das Sprichwort, das Leben besteht aus Geben und Nehmen, war hier gelebter Alltag. Leicht verspätet nahmen wir diese ungewöhnliche Dienstleistung an. Auch eine Art, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten und gleichzeitig den Zoll zu entlasten. Das Betrachten und Genießen der ungewöhnlich grünen Landschaft im Norden Marokkos war dann wieder kostenlos. Aber keineswegs umsonst. So nebenbei gesagt, die vier marokkanischen Königsstädte Rabat, Meknes, Fez, Marrakesch und sowie die Straße der Kasbah, eine Wüstenlandschaft im Süden des Landes, sind Pflicht und erinnern an die Märchen von Tausend und einer Nacht. Die Vielfalt der Natur ist überwältigend. Auf einen Blick Wüste, Palmen und schneebedeckte Berge. Das hat was. Bei Stadtbesuchen ist zu empfehlen, einen einheimischen Führer an der Rezeption des Hotels zu bestellen. In seinem Schutz entfällt das gelegentliche unangenehme Bedrängen und Anmachen durch meist sehr junge, zutrauliche Männer. Damit eine Überraschung erspart bleibt, vor Beginn der Führung unbedingt den Preis aushandeln. Ob mit oder ohne Begleitung, eines wird auf jeden Fall passieren. Sie landen in einem Souvenir- und oder Teppichladen. Nicht selten erlebten wir, dass ausgerechnet vor einem Teppichladen unser Führer zum Gebet in die nahegelegene Moschee musste. Der besondere Tipp: Beim Kauf von Waren aller Art in Basaren wird das Feilschen erwartet. Es macht Spaß und ist zuweilen mit einem Erfolgserlebnis gekrönt. Wir haben gerne mit dem Chef, meist einem älteren Herrn, höflich, aber bestimmt das Verkaufsgespräch geführt. Oder er mit uns? Ausgesprochen hilfreich ist es, die angebotene Ware, die Auswahl und Qualität zu würdigen. Allerdings gelegentlich auch mit leeren Händen das Geschäft zu verlassen, wenn sich nicht auf einen akzeptablen Preis zu einigen ist. Es gibt hier doch gut zu wissen, aber ich habe mich für zu guter Letzt entschieden. Wir haben beim Kauf in Basaren jeglicher Art und Lage unsere Geheimsprache entwickelt. Sagen wir mit leichtem Kopfschütteln beispielsweise: Ach nö, das haben wir bei uns auch. Bedeutet es: Das will ich unbedingt haben, aber nicht zu diesem Preis. Denn zu großes Interesse am Verhandlungsobjekt kann teuer werden. Ein unerfreuliches Kauferlebnis blieb uns im Königreich Marokko erspart. Im Riffgebirge wurden am Straßenrand verschiedene Halbedelsteine, auch Drusen, angeboten. Das bekannteste Drusenmineral ist der Amethyst. Damit waren wir bereits versorgt. Ein bisher nicht gesehener roter Halbedelstein weckte mein Interesse. Es blieb nur beim Kaufwunsch. M riet augenzwinkernd dem jungen Verkäufer: Wenn du die Ware verkaufen willst, wäschst du dir besser vorher die Hände. Sie hatten die gleiche rote Farbe wie der von mir begehrte Stein. Ein Sprichwort sagt: Der Mensch ist das einzige Lebewesen, dem man mehrfach das Fell über die Ohren ziehen kann. Ich habe mich jetzt auf so einige Tipps konzentriert. Beispiel: Bei Reisen in arabische oder asiatische Länder nehme ich immer so kleine Söckchen, so Sneakers, mit in die Handtasche. Erstens, beim Betreten von religiösen Heiligtümern hat man was an den Füßen. Und zweitens habe ich immer einen dünnen, breiten Schal dabei. Er nützt als Kopfbedeckung oder er kann mal über die Schultern gelegt werden, aber auf jeden Fall ist er wunderbar für Fahrten im Taxi oder im Bus, weil meistens ist da die Klimaanlage viel zu kalt. Jetzt komme ich in ein ganz anderes Gebiet, nämlich nach Venedig. Viele reisen ja gerne nach Venedig, es ist ja auch nicht so weit, aber jeder weiß, eine Gondelfahrt belastet die Urlaubskasse unverhältnismäßig hoch. Ich hatte jetzt im letzten Herbst eine Lesung im Spreewald und wir haben natürlich auch eine Kahnfahrt unternommen. Sie wissen ja, die Fährleute starken dort durch die Fliese. Und unser Fährmann erzählte, er war auch in Venedig und er wollte unbedingt mal erleben, wie seine Kollegen das machen. Eine Fahrt mit der Gondel für 45 Minuten hat 70 Euro gekostet. Ich kann Ihnen einen kleinen Tipp geben, wie Sie ein nettes Gondelvergnügen für wenig Geld haben können. Und zwar gibt es auf dem Canal Grande in der Nähe vom Fischmarkt eine Gondelfähre. Die Überfahrt ist zwar relativ kurz, aber durchaus spannend, je nach Verkehrsaufkommen. Und das Wunderbare dabei ist, es kostet nur 50 Cent. Ein weiterer Tipp geht's um eine Reise in die USA. Dort benötigt man ja eine elektronische Einreiseerlaubnis, die nennt sich ESTA. Sie wird über das Internet erteilt. Und wenn Sie das aufrufen, da erscheint der Text in dem offiziellen Antragsformular in englischer Sprache. Also geht man meistens zurück und guckt und entdeckt da auch was in deutscher Sprache. Aber das sind unlautere Privatanbieter, die das tun und die kassieren außer den 14 Euro zusätzliche Gebühren in Höhe von 39 bis 84 US-Dollar. Also ganz einfach bei der offiziellen Seite bleiben und die erkennen Sie an der Endung, nämlich .gov für Government, für Regierung. Und wenn Sie diese Seite aufgerufen haben und schauen ganz oben rechts in die kleine Ecke, da steht Change Language, also Sprache ändern. Und da können Sie Deutsch einstellen und können eine Menge Geld sparen. Em und ich haben sehr viele Kreuzfahrten begleitet und auch dafür gibt es Oberbegriffe. Einmal Kreuzfahrten allgemein und ein zweites Mal, ich nenne das immer Gruß, mit Landgängen. Und da möchte ich jetzt auch einen Tipp geben, denn die Ausflüge auf dem Schiff zum Beispiel sind immer sehr, sehr teuer. Man kann eins machen, man kann die Hop-on-Hop-off-Busangebote in Anspruch nehmen. Mein Tipp ist, sich übers Internet zu informieren, aber nicht vorbuchen. Die bieten das zwar an und geben dann auch einen Sonderpreis, aber vor Ort gibt es meist mehrere Anbieter. Wir haben das jetzt gerade vor ein paar Wochen in Dublin erlebt. Wir hatten uns auch vorher informiert und da sollte das 19 Euro kosten. Und wir sind mit dem Shuttlebus, mit dem Pendelbus, also vom Hafen in die Innenstadt gebracht worden. Und dort gab es einen gelben Bus, der kostete nur 10 Euro und hat 28 Ziele angefahren. Also das ist auch eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Und man kann das natürlich auch bei Städtereisen jeglicher Art machen. Jetzt komme ich zu einem ganz anderen Thema, das nennt sich ungewöhnliches Verhalten. Ein spezielles Begleiterlebnis während der fünfwöchigen Reise durch Down Under bleibt unvergessen. Einige der Damen sowie Herren reisten solo. Gemäß der Ausschreibung begann die Rundfahrt in Sydney, der Hauptstadt von New South Wales. Dort startete eine 7-tägige individuelle Fahrt mit dem Mietwagen entlang der Ostküste. Das war also der erste Teil der Reise. Zwei Damen mittleren Alters aus verschiedenen deutschen Städten waren bei der Buchung damit einverstanden, jeweils mit einem mitreisenden Herrn, den sie gleichermaßen nicht kannten, die erste Woche zu zweit alleine im Pkw zu reisen. Bereits während der Übernahme des Fahrzeugs kam von weiblicher Seite prompt die erste Reklamation. Mit dem Mann fahr ich nicht. Hatte sie als Chauffeur Brad Pitt oder Pierre Brosnan erwartet? Mit der gleichen Begründung ließ der zweite Protest nicht lange auf sich warten. Unsere Entscheidung, die zwei Herren fahren zusammen, die beiden Damen nutzen das andere Fahrzeug. Männlicherseits war man sich schnell einig. Sie ahnen es. Bei den Damen gab es ein kleines Problem. Keine war im Besitz eines Führerscheins. Die anderen Reiseteilnehmer kannten sich teilweise oder bildeten bereits kleine Gruppen. Uns blieb nichts anderes übrig, als beide in unserem Fahrzeug mitzunehmen. Auf der fünfwöchigen Australien-Rundreise haben wir vielerlei Dinge erlebt, unter anderem Blutegel an den Beinen, weil einfach die falsche Kleidung im Regenwald getragen wurde, obwohl wir das vorher sagten. Oder wir waren mitten im Outback. Erst da war dann ein Arztbesuch unbedingt fällig, wo also keiner gerade ist. Ein anderes Problem war mit den Zähnen. Jemand hatte schon mehrere Tage Zahnweh und wir sagten, suchen Sie doch den nächsten Arzt auf. Nein, das hat er also erst gemacht, als wir bereits auf einer Insel im Great Barrier Reef waren. Und da mussten wir natürlich wieder zurück und es war alles doch ein bisschen umständlicher. Vorlesen möchte ich Ihnen aber jetzt eine ganz nette Geschichte, die uns in Australien passiert ist. Wir haben während unserer Reisen Reisehochzeiten erlebt. Also keine Hochzeitsreisen, sondern während der Reise wurde geheiratet. Und an eine denken wir besonders gerne zurück. Vielleicht, weil wir mit dem Paar mitgefühlt, ja mitgelitten haben. Der Traum der jungen Leute aus Sachsen-Anhalt, Hochzeit in Down Under. Beim Abflug in Frankfurt nach Sydney waren sie voller Hoffnung, dass die Genehmigung eintreffen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es trotz des langen Vorlaufs noch keine Zusage. Bekanntlich gibt es positiven und negativen Stress, also Alarmzustände, die den Hormonhaushalt auf Trab halten können. Auf Trab gehalten wurde er nicht nur bei den beiden, sondern ebenso bei den Mitarbeitern des deutschen sowie des australischen Reisebüros vor Ort. Welche Behördengänge zu Hause, wie im Wunschland notwendig wurden, wie viel Geld und auf welchem Weg überwiesen werden musste, sowie unter welchem Zeitaufwand, will und kann ich hier nicht ausführen. Die Brautleute waren so vorausschauend, Melbourne, die letzte Station der Reise, als Trauungsort zu wählen. Die Spannung, ob der Wunsch erfüllt werden kann, hielt lange an und brachte schlaflose Nächte. Das hübsche, offensichtlich knitterfreie weiße Brautkleid sowie der schicke dunkle Anzug lagen noch ganz unten im Koffer. Nach mehrmaliger Rücksprache mit dem Reiseveranstalter bekamen wir während der Tour abwechselnd folgende Sätze zu hören. Leider habe ich noch keine Nachricht erhalten. Meine erneute Anfrage ist bis heute nicht beantwortet worden. Ich glaube, die halten uns hin, obwohl die Gebühr gleich zu Anfang entrichtet wurde. Das ging bis zu, ob das noch was werden wird? In dieser Form wurden die ernüchternden Nachrichten von uns natürlich nicht dem Pärchen übermittelt, sondern beispielsweise mit: Die Behörden in Australien arbeiten auch nicht schneller als unsere. Oder: Wir bleiben am Ball. Sparsam Optimismus verbreitete die Bemerkung: Eine Absage haben wir bis heute nicht erhalten, also es besteht noch Hoffnung. Am 13. Tag traf endlich die glückliche Nachricht auf der ca. 3000 Kilometer langen Mietwagentour entlang der Ostküste ein. Während der 33-tägigen Rundreise war eine mehrtägige Erholungspause eingeplant. Die Örtlichkeit hätte nicht origineller gewählt werden können. Daydream Island, eine der Whitsunday-Inseln im großen Barrier Reef. Da wurde nicht nur ein Tagtraum wahr. Wir erhielten die freudige Botschaft in unserem Hotelzimmer. Kaum hatten wir das Pärchen telefonisch zu uns gebeten, klopfte es ausgesprochen heftig an unserer Zimmertür. Erwartungsvoll, ja außer Puste, blickten die beiden auf M. Der strahlend nickte und die Einzelheiten berichtete. Das heißt, zum Berichten kam er zunächst nicht, denn erst lagen sich zwei überglückliche Menschen mit feuchten Augen in den Armen und dann wurden wir ganz herzlich umarmt. Wirklich zufällig stand eine gut gekühlte Sektflasche auf unserem Tisch, die den Korken förmlich ausspie. Vier Gläser waren schnell besorgt, zwei nicht gerade stilvolle, also stillose Zahnputzbecher. Hier freuten sich wonnetrunkene Mitteleuropäer, ist das nicht eine herrlich altmodische Formulierung, während der langen Tour durch das Land der Kängurus auf das Urlaubsende. Arthur Schopenhauer meint, das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. In Melbourne am Ende der Reise war es dann soweit. Aufwendig mit Girlanden sowie Herzen geschmückt, erschien unser Sonderbus zur Stadtrundfahrt. Das Brautpaar trug erwartungsgemäß das Unterste aus ihren Koffern. Bereits während der Fahrt durch die britisch-europäische Metropole bekam es Applaus und freundliches Winken der Südaustralier mit auf dem Weg zum Standesamt. Wie wohl eine standesamtliche Heirat in Australien abläuft? Gespannt betrat die muntere Gesellschaft gegen 11.30 Uhr das aparte ehemalige Herrenhaus. 12 Uhr mittags hat jetzt auch für uns zwei verschiedene Bedeutungen. Wie fast zu erwarten, wählten sie M als einen ihrer Trauzeugen. Für ihn bereits der dritte Einsatz in dieser Funktion. Zwei gingen bereits daneben, was wir für uns behielten. Sehr angetan von der feierlichen Zeremonie in diesem repräsentativen Gebäude stießen alle Mitreisenden im prächtig angelegten Garten mit einem Glas Sekt auf dieses besondere Ereignis an. Nicht nur der Hochzeit wegen war es ein besonderer Tag. Für den späten Nachmittag hatten sich noch einige seltene Gäste im stilvollen Frack angesagt. Auch hier gibt es einen besonderen Tipp, so nebenbei gesagt, aber ich komme zu guter Letzt. Wieder zu Hause angekommen, erhielten wir kurze Zeit später ein entzückendes Schreiben mit dem Hochzeitsfoto des Brautpaares. Ein ganz besonderer Dank ging an M., den Glücksbringer und wunderbaren Trauzeugen. Sie werden in unserem gesamten Leben, in unserem Gedächtnis als unser größter Glücksbringer bleiben, weil sie unseren Traum in die Realität umgesetzt haben. Mit der Formulierung, wir sind inzwischen schon fast einen Monat glücklich verheiratet, haben auch die behördlichen Steine in Deutschland versetzt und werden demnächst unser Familienbuch vom Standesamt in Empfang nehmen können, endete die sehr persönlich verfasste Botschaft. Na bitte, die Realität hat uns wieder, denn eines haben offensichtlich Behörden gleich welchen Landes gemeinsam. Die Bearbeitung dauert und ist kompliziert. Jetzt komme ich zu verschiedenartigen Tipps. Nämlich eine Rubrik ist auch am Schluss und die heißt Tipps, Tipps, Tipps für die Reiseplanung. Der besondere Tipp: Wenn Hände und Füße nicht ausreichen, hilf Point It. Ein Bildwörterbuch mit 1200 abgebildeten Gegenständen in den Bereichen Speisen, Übernachtung, Transport, also Verkehrsmittel, Einkäufe, Unterhaltung und Hilfe, damit Sie auf das entsprechende Symbol deuten können, wenn Sie der Landessprache nicht mächtig sind. Wo Pointed nicht helfen kann, ist die elektronische Variante einzusetzen. Bei einem fünftägigen Aufenthalt in Moskau blieb ein Nachmittag zur freien Verfügung, den wir zu einer weiteren Besichtigung nutzen wollten. Das Hotel befand sich in einem Randbezirk der Stadt in unmittelbarer Nähe der Untergrundstation. Kyrillische Buchstaben waren und sind für uns böhmische Dörfer. Das angepeilte Ziel war in einem Prospekt abgebildet, also bloß draufzeichen, die entsprechende Untergrundbahn nehmen und ab ging die Fahrt. Nur wie zurückkommen? Ganz einfach. Vorher den Namen der Startmetrostation mit einem digitalen Fotoapparat oder Smartphone abfotografieren und bei Rückfahrt das Foto einem Ureinwohner in der Metrostation zeigen. Bei uns hat es ganz prima geklappt. Nach einmal Umsteigen brachte uns sogar eine hilfsbereite Babuschka, die extra ihre Aufsichtskabine verließ, zum richtigen Bahnsteig. Nicht nur ein junger Mann wollte und konnte uns während der Fahrt weiterhelfen. Mehrmals wurden wir freundlich per Handsignal informiert, wie viele Haltestellen es bis zur Zielstation noch sind. Naja, Lächeln spricht viele Sprachen, aber das weiß man ja. Und das hilft oft in schwierigen Lagen und Situationen weiter. Übrigens, die Metrostationen in Moskau sind einen Besuch wert. Die prächtige, künstlerische Ausstattung ist überwältigend. Ich komme jetzt zu weiteren Tipps, und zwar das Reiserecht betreffend. Es gibt Flyer oder auch Apps, nämlich da ist das Reiserecht erklärt für Luft, Bahn und Schiff. Das hilft sehr und kann bei Reklamationen unterstützen. Es ist aber anzuraten, dass Sie bei den Apps das vorher zu Hause noch aktualisieren, denn sehr oft ist im Ausland das Wi-Fi sehr teuer und Sie haben nicht immer die Möglichkeit, ein kostenloses Wi-Fi zu bekommen. Wi-Fi ist die englische Formulierung für WLAN. Wir haben es auch schon erlebt im Touristikbüro, dass die Möglichkeit bestand, aber es funktionierte nicht und nicht nur bei uns. Wenn Sie Probleme im Flieger haben, das heißt, wenn er Verspätung hat oder sonstige Dinge passiert sind, die mit der Fliegerei zu tun haben, gibt es Helferportale und die unterstützen Sie auch entsprechend. Auch das steht alles im Buch ausführlich. Da sind auch die Webadressen angegeben. Sie erfahren auch, wie und wo Sie erfahren können, ob in der gewünschten Reisezeit nationale oder religiöse Feiertage stattfinden. Das ist nicht uninteressant, vorher zu wissen, denn oftmals sind die Museen geschlossen oder öffentliche Verkehrsmittel fahren viel, viel später. Das ist uns in Dubai zum Beispiel passiert. Da fuhr die Metro erst ab 14 Uhr oder in Mauritius war eine Wallfahrt. Dann muss man sehr viel Zeit mitbringen, wenn man über Land fährt. Weiter gibt es eine Rubrik, auch unter Tipps, und zwar: In welchem Bett werde ich landen? Um gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, die folgenden Hinweise beschreiben Bettformen und Arten. Sie zu kennen erleichtert so einiges. Eine besondere Rubrik sind Reisegeschenkideen. Sie werden bei mir benannt Erlebnisse besonderer Art. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass man ein Geschenk machen möchte und das kann durchaus mal eine Tagesfahrt oder eine mehrtägige Reise sein. Beispielsweise die Schlössernacht in Potsdam. Die findet im Park Sanssouci statt. Da ist der riesige Park illuminiert. Es gibt ein ganz stilvolles Programm. Also ich kann nur sagen, für mich war es ein besonders schönes Geschenk. Oder die Botanische Nacht auch in Berlin, nämlich in Berlin-Dahlem. Das findet im Botanischen Garten statt und das ist sogar noch jetzt im August. Was sich auch lohnt zu verschenken, ist eine Schnupperkreuzfahrt mit der Queen Mary II. Wir haben das gemacht anlässlich des Hafengeburtstages in Hamburg. Das ist meistens so um den 8. Mai herum. Und das ist eine wunderbare Sache, denn das ist eine Atlantiküberquerung. Aber die Queen Mary II fährt von Hamburg nach Southampton. Und in diesen 2 bzw. 3 Tagen werden auch Gäste mitgenommen, weil die Kabinen erst später in Southampton vermietet werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Mitfahrt im Führerstand einer historischen Dampflok. Auch das erkläre ich. Oder schon mal einen richtig großen Pott gesteuert, ein Containerschiff von 300 Meter Länge vom Richtung Nordsee in den Hamburger Hafen. Auch das können Sie machen. Das ist ein wunderbares Geschenk und zwar mit Hilfe eines Schiffsführungssimulators. Wenn Sie mal um die ganze Welt möchten und das nur innerhalb von 3 bis 4 Stunden, auch das geht, nämlich im Bremerhaven im Klimahaus. Sie möchten innerhalb einer kurzen Zeit Hitze, Kälte, Wüste und die Tropen besuchen, rund um den Globus, immer am 8. östlichen Längengrad entlang. Außerdem jeweils eine dort beheimatete Familie und ihr Umfeld kennenlernen. Dann ist das Klimahaus Bremerhaven 8 Grad Ost der richtige Ort für Sie. Und dann kommt gleich noch ein ganz guter Tipp. Nämlich, man kann die viele Dinge auch mit den Ländertickets machen. Wir haben in Niedersachsen sogar die Möglichkeit, mit dem Niedersachsen-Ticket nach Hamburg, Bremen und Bremerhaven zu fahren. Und Sie können das ja in jedem Bundesland machen, zumindest in gewissen Bereichen. Es gibt in Bremerhaven noch ganz andere Möglichkeiten, nämlich mit dem Hafenbus, den Container-Terminal kennenzulernen. Und das größte europäische Autoterminal. Es gibt eine Tour de Wind. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, unterwegs zu sein und jemanden eine Freude zu machen.
Hier ist Radio Fips mit der Lesebühne. Heute mit Christine E. Hoffmann. Sie hat gelesen, Ausgeschlafen durch die Welt, Tipps und Erlebnisse und Erfahrungen einer Reiseleiterin. Erschienen im Manuela Kinzel Verlag. Und wir kommen auch schon langsam zum Ende der heutigen Sendung. Deswegen möchte ich noch einen kurzen Hinweis auf die Sendung im September geben. Wieder am 2. Sonntag, dann der 11. September von 16 bis 17 Uhr. Nicht mehr aus der weiten Welt, sondern direkt aus dem Stauferland. Karl Schönweiler, 4 Schlotzer für Zehnerle, Erzählungen aus dem Stauferland. Die Geschichten zeigen ein buntes Spiegelbild. Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit ländlichen Lebens zwischen alten Traditionen und dem Beginn einer neuen Epoche, die mit fremder Musik und neuer Mode aus fernen Städten und Ländern ins Dorf dringt.